BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute mit einer ganz besonderen Gartensprechstunde. Unser langjähriger Gartenexperte, der Hubert Ziegler, gibt uns heute ein letztes Mal die Ehre, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet. Und vielleicht weiß es der eine oder andere von Ihnen, sein Ruhm reicht ja mittlerweile bis ans Ende der Welt, bis ans andere Ende, muss man direkt sagen. Aus Neuseeland schreiben uns Fritz und Dorothea Ortner, der Herr Ziegler kann so gut erklären und Zusammenhänge aufzeigen, er wird uns sehr fehlen. Obstbäume sind seine Leidenschaft, aber auch mit dem Gemüsebau und dem naturnahen Ziergarten, da kennt er sich hervorragend aus. Und heute gibt er seine Abschiedsvorstellung auf BR Heimat. Herzlich willkommen, Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau.
Ja, auch ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dankeschön, Herr Ziegler, dass Sie sich heute nochmal Zeit nehmen für uns.
Ja, das mache ich doch gerne. Hat mir doch auch immer Spaß gemacht.
Haben Sie jetzt überhaupt schon was gemerkt, dass Sie jetzt offiziell in Rente sind?
Nein, ich hatte zumindest ein paar Tage auch Urlaub zwischendurch. Und da war es stressig.
Stressig war es,
ja, nee, wir hatten Handwerker und dann funktioniert nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt und hin und her und man hat da noch ein wenig dienstliche Verpflichtungen und ja, da ist, man kommt gar nicht zum Zeitung lesen.
Na ja, schlimm.
Ja. Ja.
Also eine dienstliche Verpflichtung sind wir heute noch, also das heißt keine dienstliche Verpflichtung, weil jetzt kommen Sie ja wirklich in Ihrer Freizeit, das schätzen wir ja besonders.
Ja, das passt schon. Alles gut.
Also es ist ja doch der Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt, wenn man in Ruhestand geht. Seien Sie jetzt eher Team, aller Anfang ist schwer oder eher jedem Anfang wohnt ein Zauber inne?
Ach, ich gleite halt in eine Zeit rein, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat für sich, vielleicht alles ein bisschen gelassener angehen kann. Ich meine, das wäre bei mir eh anzuraten, weil ich eher ein bisschen hochtourig fahre. Mhm. Und wenn alles ein bisschen gelassener ist, ist das natürlich schön. Und wenn man vielleicht morgens einmal eine Stunde länger schlafen kann, ja, ist das natürlich schön. Und ja, ansonsten, Leben geht weiter, hat Stepanowitz gesagt, der Trainer von Frankfurt damals. Und so ist es auch, ja.
Aber anders geht es weiter. Und es kann ja auch schön sein, wenn es anders geht.
Ja, nein. Wie gesagt, man kann sich mehr Zeit auch für sich nehmen, mal morgens walken gehen oder Übungen machen, die notwendig sind für das Gelenk und das ganze Gestell.
Genau, das wird immer wichtiger.
Ja, das wird immer wichtiger. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall demnächst auch schnell umsetzen werde.
Mhm. Ich habe kürzlich mit einer Ex-Kollegin mittlerweile am Telefon geratscht, die eben auch schon in Rente ist. Und hat gesagt, Edith, ich sag's dir, das ist da alles. Allein das Frühstück dauert 1,5 Stunden. Ich muss ja die Zeitung in Ruhe lesen und nicht durchscannen, was ist heute wichtig. Und ja, das klang sehr verlockend, was sie erzählt hat.
Ja, also ich bin ja positiv gestimmt und es kann nur alles besser werden. Also das zeitliche oder Zeitmanagement und ja, dass man nicht so gehetzt ist. Das ist schon, denke ich,
ein bisschen
gut.
Druck aus dem Kessel nehmen.
Ja, genau.
Sollte man eigentlich auch während man arbeitet immer versuchen zu machen. Gell? Ich kann mich erinnern, als die Marianne Schahelgert, die ja ihre Vorgängerin auf BR Heimat war, als die sich verabschiedet hat, da hat sie Pläne gehabt, dass sie mehr in Weinbau aktiv wird. Haben Sie auch schon sich überlegt, was Sie dann mehr machen oder anders machen im Garten, wenn Sie mal mehr Zeit haben und weniger Druck?
Naja, ich werd das die Arbeiten termingerechter machen können. eben auf Tage verteilen, nicht so dann immer vielleicht dann 4 Stunden am Stück und nee, also das denke ich wird gestückelt werden und im Tagesrhythmus eingepflegt und ansonsten ja, ich denke auch, dass ich das ein oder andere Mal in meiner Heimat Spessart mehr fahren werde, da habe ich kleine Streuobstwiesen und sowas, dass man da ein bisschen mehr und nicht immer unter Zeitdruck sich den Sachen widmen kann oder auch mal dort mal den einen oder anderen Weg wandert, wo man früher als Kind, wir hatten eine ganz kleine Landwirtschaft, wo man da hingegangen ist, das ist ja alles seit Jahren brach und ja, einfach so ein bisschen wieder die Erinnerungen hochleben lassen. Ich meine, das ist halt im Alter also, dass man in Erinnerungen schwelgt und dass man vielleicht das Schöne sich aus der Kindheit bewahrt hat und das einfach noch einmal Revue passieren lässt und da Gedanken, wie man da vorgegangen ist oder wenn ich sehe, da meine Großeltern, die haben da Heu gemacht, mit der Sense gemäht und das ist einfach schön, ja, sowas noch einmal in Ruhe reinziehen und da Gedanken auch an liebe Menschen, die man mit denen man sein Leben verbracht hat, da zu widmen.
Und genüsslich zurückschauen und dankbar sein, auch schön.
Auch schön. Und weil ich jetzt gerade das Thema Sensen hatte, ich weiß nicht, es gibt eine Frau aus Frammersbach, das ist die Maria Schubert, die hört auch immer zu, falls sie zuhört. Also liebe Maria, vielen Dank. Nämlich sie hat mir die Sense ihres Mannes gegeben, wie der verstorben war. Und das ist eine Sense, die funktioniert super gut. Und ich jedes Mal, das ist auch das Schöne, wenn man was geschenkt kriegt. Und jedes Mal, wenn ich sense, erinnere ich mich an ihren Mann, dankbar, in guter Erinnerung. Und ich finde, das ist was ganz Schönes.
Ich kann mich auch erinnern, dass Sie das schon mal in der Sendung erzählt haben, dass Sie so eine gute Sense geschenkt bekommen haben. Da haben wir irgendwie über Lieblingswerkzeuge gesprochen. Und meine Erfahrung ist, wenn man diese Sachen neu kauft, das finde ich wirklich schwierig, weil man kann ja im ersten Moment weiß man gar nicht so genau, worauf man schauen muss. Und erst wenn man arbeitet damit, merkt man, ist es jetzt, ich habe zum Beispiel ein Rechen gekauft, ganz ein einfaches Werkzeug, ein Holzrechen. Hat ganz normal ausgeschaut. Jetzt, wenn ich den benutzen will, bleibe ich jedes Mal im Gras hängen.
Ja, der muss erst abgenutzt werden. Und so ist es mit diesen Geräten, die sind eingearbeitet, die sind wie ein berittenes Pferd, das ist eingeritten. Ja? Und nicht mehr wild wie am Anfang. Und so ist es mit den Werkzeugen auch.
Ach, meinen Sie, der Rechen wird noch? Ich habe gedacht, ja, vielleicht den falschen Winkel.
Nee, vielleicht ist der zu spitz, die Zinken. Gerade beim Holz, die müssen sich ein bisschen abrunden und dann ja vielleicht ein bisschen schleifen, nachschleifen mit dem Schmirgelpapier. Wird es vielleicht auch, könnte es auch gehen. Ja,
haben wir schon wieder einen guten Tipp vom Hubert Ziegler.
Wäre Winterarbeit.
Das wäre Winterarbeit, genau. Ja. Also ich nehme jetzt wieder den alten, der geht wunderbar.
Ja, genau.
Nur der, vielleicht muss man mal den Stiel austauschen, weil da ziemlich viele Schiefer jetzt schon rauskommen. Das ist auch nicht so angenehm.
Okay, ja.
Aber da haben wir ja schon wieder einen guten Tipp. Wir haben übrigens diverse Menschen haben uns geschrieben, was ihr Lieblingstipp von Hubert Ziegler war.
Oh Gott.
Und da wollen wir dann nachher mal gleich ein paar hören. Und da schreibt uns der Florian Beham aus Pocking: Ich höre jede Folge mit Hubert Ziegler. Den finde ich total gut und so absolut authentisch. Und sehr gute Erfahrungen, schreibt er uns, der Herr Beham, hat er mit dem Tipp mit den Schafwollpellets für die Tomatentöpfe gemacht. Ich zitiere mal: Ich habe jedes Jahr 2 oder 3 Tomaten im Topf, weil ich sonst für Gemüse keinen Platz habe. Und immer das Problem, dass kurz vor der Ernte, wenn die Pflanzen schon sehr groß und der Topf durchwurzelt ist, sehr schnell Austrocknung droht. Heuer mit viel Schafwollpellets ist das gar kein Stress. Die wachsen prima. Herr Ziegler, die Schafwollpellets sind übrigens mehrmals genannt worden als bester Tipp, unter anderem auch von der Gertraud Fütterer. Können Sie uns noch mal ein bisschen grundsätzlich sagen, wofür Schafwollpellets gut geeignet sind und wann man vielleicht doch auch ein bisschen aufpassen muss?
Ja, Schafwollpellets haben also einen guten, hohen Stickstoffgehalt und ergänzen quasi unsere Grunddüngung mit Kompost ideal. Ne? Im Kompost ist zu wenig Stickstoff drin und wir brauchen gerade für die Starkzähne, wo die Tomaten, Kartoffel, Sellerie, Kohl, da brauchen wir eine zusätzliche Stickstoffquelle und das ist in dem Fall auch die Schafwollpellets und die können Wasser speichern auf, die Quellen dann auf und das dann auch wieder abgeben. Das ist auch wichtig, dass sie Wasser aufnehmen, damit sich die Nährstoffe dann langsam umsetzen. Also was der Herr Beham da auch noch gesagt hat, ist auch vielleicht, könnte man auch mit so Fetzen von Schafwolle, wenn man die lose hat, die kann man auch in einem Topf mit rein runtermischen, weil die speichern auch Wasser und geben das ab.
Also es müssen keine Pellets sein, wer das Glück hat, dass ein Schafhalter in der Nähe hat, der kann auch direkt die geschorene Wolle nehmen.
Ja, genau, in so Fetzen und die, ich denke, die verrotten auch mit der Zeit, aber die bleiben oft übrig. Ich hatte, glaube ich, auch den Tipp gegeben, dass mir mal jemand einen Tipp gegeben hat und zwar bei der Baumpflanzung Streuobstbäume draußen auch ins Pflanzloch Schafwolle, die Fetzen von der Schorne Wolle und dass die Mäuse etwas abhalten sollen.
Ne, dass die Mäuse
das,
abhalten?
Ja, der Geruch, das mögen die nicht. Ja. Ich habe das noch.
Ich glaube eher, die holen die und polstern ihre Nester aus damit, aber ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, okay, aber also so hat mir das der Kollege, der eigentlich ein seriöser Mensch gewesen ist, also gesagt. Und ich habe es selber nie gemacht, weil ich hatte diese Mäuseprobleme in Streuobstwiesen nicht und ja.
Aber also ich habe auch schon den Tipp gehört, man soll schmutzige Schafwolle nehmen als Schneckenbarriere. Also nicht Barriere, sondern weil der intensive Geruch von der Schafwolle, von der schmutzigen vor allem, die Geruchssinne von der Schnecke so verwirren, dass sie dann die Pflanze nicht findet.
Ja, ist sicher.
Das klang mir einleuchtend. Funktioniert hat es nicht.
Ich wollte sagen, es kann was dran liegen. Mit der Zeit verflüchtigt sich auch der Geruch oder durch die Niederschläge. Aber bei dem Thema Vlies oder Mulch durch Schafwolle, da muss man aufpassen. Es gibt zwar dünnes Schafwollvlies, das ist so dünn wie die anderen Vliese oder ein bisschen stärker, aber es gibt dann auch welche, die eben den als Mulch das Lose nehmen und wie sie vom Schäfer kommt. Und da kann es vorkommen, dass der Mulch zu dick ist. Und dann fühlen sich darunter auch die Schnecken wieder wohl. Ja, das ist also immer so ein wenig zweischneidig. Ja.
Und was ich mir schon, was ich mir überlegt habe, wenn ich das jetzt oben drauf lege und es regnet nicht wie in letzter Zeit jeden Tag, sondern einmal, dann saugt sich ja die Wolle total mit Wasser voll. Gibt die dann das Wasser an die Erde ab oder gibt es nicht eigentlich an die Luft ab und die Wurzeln bleiben trocken?
Ja, teils, teils. Sicher wird die Oberfläche wird verdunsten, die Feuchtigkeit der Oberfläche und der untere Bereich. Es ist nicht so, dass dann was durchgewaschen wird. Es hält halt generell die Feuchtigkeit besser. Ja,
das ich weiß auch, wie Mulch wirkt einfach.
Ja,
gell?
Ja. Aber wenn Sie diese Erfahrung machen, dass Sie da, dass es zu wenig regnet und dass eigentlich nur der Schafwollmulch nass wird und nichts unten ankommt, einfach mit der Gießkanne nochmal nachgießen. Ja, dass es danach durchdringt.
Jetzt haben wir schon die nächste Frage von der Hannelore Huber. Sie schreibt uns: Sehr geehrter Herr Siegler, können Sie mir sagen, was man gegen Kellerasseln im Garten machen kann? Und sie schreibt noch: Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute im Ruhestand.
Ja, das Thema, also Asseln sind ja eigentlich neutral. Sie sind vielleicht unangenehm, weil sie vielleicht auch in den Salatkopf mal reinwandern. Aber ansonsten sind sie neutral, weil sie bauen ja die organische Substanz um. Deswegen sind sie auch im Kompost sehr stark. Okay, also wenn es irgendwo stört, vielleicht auch in Hochbeeten haben wir sie oft mal verstärkt, weil ja die Substrate, vor allem die torfreduzierten, torffreien Substrate, ja noch nicht fertig umgesetzt sind. Ja, und da nehmen die das als Grundlage für weitere Umsetzung. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein paar Kartoffelscheiben oder Schalen auslegt, dass man die dort ein bisschen anlockt und gezielter absammeln kann. Ja,
das aber ein Schädling ist Keller?
Nein, ist es nicht.
Gegenteil eigentlich, gell?
Es ist, wie gesagt, es ist halt unangenehm, wenn man die vielleicht in einem Salatkopf hat. Ja?
Naja, die krabbeln dann raus.
Die krabbeln raus. Ich meine, gerade so einen Kopfsalat, da nimmt man ja eh von außen Blatt für Blatt ab. Und wenn einem vorkommt und am Küchentisch ist, da kann sie ja in den Abfallkorb, wo das Gemüseabfall hinwandert, ja mit integriert werden. Und dann kommt es auf den Kompost.
Also wir nennen sie halt Kellerassel, aber das heißt ja nicht, dass der Keller der ursprüngliche Lebensraum von der Assel ist, sondern, wie Sie sagen, die zersetzt ja organisches Material. Da ist ja eigentlich ein Garten natürlicher Lebensraum, oder?
Ja, ich denke, der Begriff Kellerassel ist auch deshalb wichtig, weil sie klar auch in Kellern vorkommt, wo es dunkel ist, wo ich denke mal an frühere Kartoffelkeller. Da waren immer Kellerassen, weil da ist ein wenig Humus auf den Kartoffelschalen vom Acker, also Erde runtergefallen oder auch andere organische Bestandteile. Da haben die Kartoffeln mehr gekeimt und das haben die sicher auch als Grundlage für ihre Nahrung und Umsetzung gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass dann bei dem Kartoffellager immer in so einem Naturkeller, dass da unten immer so eine feine Sandschicht war oder Erdschicht, so ganz fein, krümelig, so immer leicht feucht und da haben die sich richtig wohl gefühlt.
Also halten wir fest, Schädlinge sind es keine.
Ja.
Und wenn Sie einfach die nicht sympathisch finden, dann können Sie es mit dem Tipp vom Hubert Ziegler bestimmt auch absammeln. Jetzt haben wir schon die nächste Frage, die kommt von der Maria Fröhlich. Und zwar geht es um die Himbeeren. Sie hat gut geerntet, also Sommerhimbeeren werden es dann gewesen sein. Und jetzt die Frage, wie pflege ich die Himbeeren jetzt?
Also das Abgetragene sofort weg, sofort am Boden abschneiden, direkt über den Boden. Diese alten Ruten, die auch dürr sind und wo da verpilzte Blütenreste dran sind, das muss also absolut weg. Und damit die Jungruten gefördert werden, jetzt gerade durch das Regenphase, wachsen die auch sehr stark. Und wenn der Bestand nach dem Entfernen der alten Ruten noch zu dicht ist, man sagt, man sollte eigentlich 10 bis 15 Ruten pro laufen einen Meter haben, mehr nicht. Mhm. Also musste ich auch überzählige, vor allem die schwächeren Ruten, auch jetzt rausnehmen. Und es gibt Sorten, die dann zweimal tragen. Bei uns in unserem Schaugarten haben wir welche. Wir hatten Himbeeren in Kübeln und die hatten im Sommer jetzt super getragen. Die habe ich vor 3 Wochen, habe ich die alten Ruten rausgeschnitten. Die jungen Ruten sind da und gestern habe ich schon die ersten dicken, fetten Himbeeren entdeckt bei einer Führung. Mhm. Ja, und ganz viele Blüten. Also da geht es jetzt bei uns zu bis in November rein mit einer Herbsternte bei den jungen Ruten. Ist nicht bei jeder Sorte so. Das sind halt diese speziellen Herbstsorten, die dann zweimal tragen.
Haben Sie da zufällig gerade einen Namen im Kopf, spezielle Herbstsorte, die zweimal trägt?
Also diese Sorte, die ich da hatte, das war die Sorte Amira, kriegt man eigentlich so nicht, das ist eine Profisorte. Mhm. Aber ansonsten auch unsere Empfehlungen sind ja Himbotop und Polka als Herbstsorten und die kann man, es gibt ja bei den Herbstsorten eigentlich die Empfehlung, dass man die im Frühjahr radikal runterschneidet. Dann tragen sie wirklich einmal im Herbst.
Mhm.
Wenn ich die aber im Frühjahr nicht oder wie die Sommerhimbeeren behandle, das heißt im Sommer abgetragene Ruten rausnehmen und dann würden die Neuruten und die Neuruten auch fürs nächste Jahr stehen lasse, dann würden die im nächsten Jahr noch einmal im Sommer tragen.
Mhm. Also einfach ein paar am Rande stehen lassen.
Mischmasch machen, hätte ich fast gesagt. Nein, ein Teil kann man ja ganz entfernen. Da hat man eine gute Herbsternte, eine kompakte Herbsternte. Und einen Teil auch stehen lassen für eine frühe Sommerernte.
Und das dann, geht mit allen Sorten?
Das geht mit allen Sorten, ja. Mhm. Das wird auch im Erwerbsanbau so gemacht. Mhm. Deswegen sind die Herbstsorten auch bedeutender geworden, weil die früher sind als die frühen Sommersorten.
Die erste Ernte von den Herbstsorten ist früher als die normale Ernte von den Sommersorten.
Und das verlängert den Angebotszeitraum wieder. Ne?
Genau, dann hat man eine längere Ernte.
Ja.
Und die Maria Fröhlich würde gerne noch wissen, ob die runtergefallenen Himbeeren, ob sie die vielleicht aufsammeln muss, weil die Anziehungspunkte für Schädlinge sein könnten.
Absolut, weil wir haben jetzt das Thema Kirschessigfliche. Durch die Witterung, die wird jetzt kommen, wahrscheinlich sehr massiv. Wir haben es auch schon in einzelnen Früchten beobachtet. Also aufgrund dessen weg damit auch. Es schimmelt momentan alles. Das ist generell ein Thema. Fruchtfäulen, auch in Pflaumen und so weiter. Also wenn man so Nester hat, weg damit. Also das ist Bestandshygiene, muss man machen.
Grundregel, immer alles, was irgendwie krank ist, weg. Und was am Boden liegt, auch weg.
Ja, damit.
Genau. Ja. Hygiene, wie Sie schon sagen.
Ja.
Es ist nicht nur Kosmetik, wie manche Menschen denken, sondern das ist wirklich Hygiene.
Jetzt das ist vorbeugender Pflanzenschutz, damit sich nichts weiter stärker ausbreitet.
Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde und das ist die Abschiedssendung von Hubert Ziegler. Und das nutzen viele Hörer, dass sie uns schreiben, was denn der beste Tipp war, den sie vom Hubert Ziegler bekommen haben. Und da schreibt uns die Margarete Ost. Sie schreibt uns 2 Sachen. Wahrscheinlich kann sie sich gar nicht entscheiden, was der allerbeste war. Das eine, dass das Hacken der Beete so wertvoll ist wie das Gießen. Das haben wir ja immer wieder gehört, dass man gerade bei Trockenheit ist ganz wichtig, dass man oben hackt, damit sich die Feuchtigkeit unten länger hält. Und ganz wichtig, schreibt sie, dass man die Äpfel beim Heranreifen, wenn mehrere zusammenhängen, auslichten soll. Nur eine Frucht hängen lassen, die dann mit weiteren Äpfeln eine Handbreit Abstand haben soll. Hat sie ganz richtig gemerkt, oder Herr Siegler?
Ja, das freut mich, dass es auch umsetzt. Ich weiß, es fällt schwer, das zu machen. Mir blutet auch immer das Herz, aber das ist, ja, das muss sein, auch wenn es radikal klingt.
Also ich habe einen Jackersapfelbaum, wie man bei uns sagt, ja. Klarapfel oder Kornapfel, der hat letztes Jahr so reich getragen, dann habe ich nur an einem Teil, halten ja nicht, das weiß man ja eh, dass man die gar nicht alle verwenden kann, habe ich nur an einem Teil genauso gemacht, wie Sie gesagt haben. Und in diesem Jahr trägt er nur an diesem Teil. Ja. Jetzt weiß ich nicht, liegt es daran, dass ich es ausgelichtet habe oder hat es andere Ursachen? Aber
doch. Ganz klar. Und das kenne ich auch. Also es gibt Bäume, die halbseitig immer jedes Jahr tragen. Das heißt letztendlich, das ist auch für einen Baum nicht so einfach, dieses Physiologische auszugleichen, dieses Alternanz, dieses periodische Tragen, das ist so massiv in so einem Baum drin. Ne? Und nur durch das Auslichten kann man dem entgegenwirken.
Mhm. Also wie Sie sagen, es blutet einem schon das Herz, aber ja. Bei einer Sorte, wo man eh weiß, dass man die nicht alle aufbrauchen kann, kann man es üben, da fällt es einem leichter.
Ja, nein, aber das muss einfach sein und ich meine, es ist doch schade, wenn ich im Folgejahr dann keine oder fast keine Äpfel habe und im anderen Jahr zu viele, wo ich nicht weiß, wohin mit und die sich vielleicht auch noch durch das in Klumpen hängen noch mehr faulen und anstecken. Also ist es doch besser man kriegt auch qualitativ bessere Früchte.
Und dieses Jahr, wo es so viel regnet, also diesmal regnet es sogar in Unterfranken, gell?
Ja, es war sowas von notwendig. Es war so am Kipppunkt, zumindest bei uns im Raum Würzburg. Also wenn es nochmal 14 Tage zugegangen wäre, dann wäre alles verloren gewesen.
Wahnsinn. Mhm.
Und es hat sich jetzt auch so, die Natur hat sich jetzt so schnell erholt. Also Wahnsinn. Oder auch was da im Garten gewachsen ist. Mangold oder Kohlrabi oder ich habe Grünkohl, der ist wunderbar geworden. Und vorher ist er vor sich hin gedümpelt.
Also, das ist komisch, dass man das, Sie gießen ja bestimmt auch sehr gewissenhaft.
Ja.
Man kann das mit Gießen irgendwie nicht wettmachen, was an Regen fehlt, habe ich mir den Eindruck.
Ich hatte ja immer gesagt, eine gute Durchnässung des Bodens ist ja auch da oder dient auch dazu, dass die Mikroorganismen arbeiten können und dann Nährstoffe freisetzen und dadurch, dass wieder den Pflanzen zugute kommt. Und dann kam einher, dass die Sonne nicht mehr ganz so stark war, dass die UV-Anstrahlung nicht mehr ganz so stark war, dass die Pflanzen nicht Siesta machen mussten und keine Sonnenschäden leiden mussten. Und das in der Summe all dieser Faktoren hat das dazu geführt, dass es jetzt wieder alles erwacht ist. Selbst die vertrockneten Rasenflächen werden langsam wieder grün.
Ja, und einen grünen Rasen im Juli in Unterfranken, das ist ja durchaus nicht selbstverständlich, wie wir in den letzten Jahren von Ihnen gehört haben, gell?
Das war nur letztes Jahr der Fall, wo wir doch noch auch verteilt mehr Regen hatten. Aber gut, wir müssen damit leben. Deswegen haben wir auch immer gesagt, Zierrasen, das funktioniert nicht bei uns. Wir müssen mit diesen extensiven Rasen, kräuterreichen Rasen, müssen wir Vorlieb nehmen. Und dass es so mal ist, oder ich hatte dann immer auch erwähnt, dort, wo man in Flächen ummünzen kann, in vielleicht in Blumenwiesen, die nicht ganz so schnell austrocknen oder auch, dass man im Sonnenbereich Sonnenstauden pflanzt und im Schattenbereich schattenverträgliche Stauden pflanzt, dann hat man doch wieder grün oder in dem Sonnenbereich was Blühendes an Stauden und dann ist es nicht ganz so trostlos.
Genau. Und gerade, ich beneide immer die Gegenden, die leichten Böden haben, weil mir gefallen sehr gut diese Wildstauden, zum Beispiel der Natternkopf, der blaue Natternkopf. Das ist ja ein Insektenmagnet. Bei mir wächst er jetzt nur im Pflaster. Da lasse ich ihn jetzt stehen, weil der Boden, da verschwindet er jedes Mal, wenn ich ihn pflanze oder aussehe. Und das ist so ein Insektenmagnet. So schlecht kann es wieder gar nicht sein, dass da nicht trotzdem noch 4 verschiedene Wildbienen anlanden.
Ja, und gerade wenn man solche Sachen hat, Wildstauden, oder man will vielleicht einen zu großen Garten vielleicht oder teilweise umwandeln in vielleicht ein Staudenbeet oder in eine Blumenwiese, da ist es ganz, ganz wichtig, dass sie den Boden vermagern. Die mögen einen mageren Boden, also viel Sand rein, groben Sand, gewaschenen Sand, der grob Teile hat, ja, vielleicht aber ein Split und Blähton mit rein, also Abmagern ist das A und O oder von mir aus ein Teil des Oberbodens, der nährstoffreich ist, vielleicht auch noch woanders hin oder auf andere Beete dazu geben, so dass man diesen Bereich dann auch gut vermagern kann.
Mhm, weil sonst kommen einfach immer die Gräser durch und da haben dann die Stauden oder die Wildpflanzen, die anderen Wildpflanzen, keine Chance mehr. Die sind dann einfach immer stärker, die Gräser, gell?
Ja, und es gibt ja heute auch den Trend bei Staudenpflanzungen, dass man die auf ein Sandbeet pflanzt. Na, dann müssen die die Wurzeln runterwurzeln und auf dem Sandbeet ist es ja so, dass dann also die, sagen wir, die Samenunkräuter nicht so schnell kommen und sich die Stauden dann, wenn sie unten angelangt sind, mit Wasser versorgen können. Mhm. Und dieses Sandbeet ist ja dann auch wieder Verdunstungsschutz und so weiter, speichert auch Feuchtigkeit der Sand und gibt ihn ab. Also das ist eine gute Möglichkeit, gerade wenn ich jetzt was so ein Staudenbeet anlegen will, das, was einem das erleichtern kann.
Also jetzt haben wir schon wieder, ich zähle gar nicht mit, wie viele gute Tipps sie mir unterbringen in jedem Satz, aber die Sonja Hartmann aus Berlin schreibt dazu sehr passend: Vielen Dank an Herrn Siegler für seine wunderbaren Ratschläge und alles Gute für ihn für die Zukunft. Und der beste Tipp, den sie bekommen hat, schreibt sie, er hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt traue ich mich, meine Johannisbeerbäumchen auch im Sommer zurückzuschneiden.
Ja.
Und aus dem Allgäu auch noch eine nette Zuschrift von der Frau Ketscher. Andrea Ketscher schreibt uns: Einen Tipp unter vielen habe ich besonders interessant empfunden, nämlich, dass man aus Zierquitten auch Marmelade machen kann.
Ja.
Eventuell mit Birnen. Das werde ich in diesem Herbst mal ausprobieren.
Ja, die Frau Keil Vierheilig, die Isolde, hat auch so eine Kostprobe bekommen und die fand sie auch ganz lecker.
Ah.
Ja.
Die Frau Keil Vierheilig werden wir nach 11 persönlich kennenlernen. Habe die Ehre, heute ein letztes Mal mit dem Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Nach dieser Sendung geht er sofort in Ruhestand. Genau genommen ist er schon im Ruhestand. Und er widmet uns seine Freizeit heute, was uns ganz besonders ehrt. Und Herr Siegler, einer Ihrer absoluten Stammhörer ist auch der Erwin Harreiner. Er lebt in Dresden, ist aber in Bayern geboren. Und er hat uns geschrieben, der beste Tipp, den er von Ihnen bekommen hat und den er seither immer anwendet, ist, dass man die Pflanzen, die Topfpflanzen im Spätherbst in einen größeren Behälter stellt und den Zwischenraum mit Laub ausfüllt. Und er bedankt sich ganz herzlich bei Ihnen für die Tipps und wünscht Ihnen auch alles, alles Gute.
Ja, schön. Da fallen praktisch diese Aussagen auf fruchtbaren Boden, also werden umgesetzt. Und das ist das Schöne auch. Und ich denke, das ist auch unsere Erfahrung, die wir haben, die wir dann natürlich auch gerne teilen. Und da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich und optimistisch, dass das auch mit der Nachfolge so weitergeht, weil die Kollegin hat auch viele Erfahrungen und sie hat jeder andere Schwerpunkte, aber und da sind wir eigentlich gut aufgestellt.
Wunderbar. Aber ja. Herr Siegler, ich kann Sie auf gar keinen Fall gehen lassen, bevor Sie uns das Rezept für Ihr Zwetschgenmus verraten haben.
Ja. Das war einfach ganz einfach. Also Sie wissen alle, dass ich da auf einfache Sachen hinausgehe immer. Und es waren einfach so viele da, beziehungsweise was macht man dann mit? Und Kuchen, ja, klar. Und also Pflaumenmarmelade, es sind aber Zwetschgen gewesen, keine Pflaumen.
Ah, Entschuldigung, so, ich dachte Frühpflaumen.
Ja, aber das früher war das Image der frühen Sorten, das waren Pflaumen und heute haben wir wirklich auch Zwetschgen. Und das war die Sorte Katinka, die Frühsorte. Und mit der zweiten Sorte habe ich eine zweite Charge gemacht, das war dann die Sorte Hanka. Also, ne, Tegera war's. Also mit zwei frühen Sorten. Der Vorteil der frühen Sorten, die sind madenfrei, die haben noch keine Würmer.
Aha. Ja. Das ist wie bei den umgekehrt wie bei den Himbeeren. Bei den Himbeeren muss man die spät nehmen.
Ja, genau.
Ne, oder man die Herbsthimbeeren.
Genau. So, und da waren also da. Also dann habe ich sie einfach entsteint und schnelle Lösung mit dem Zauberstab zermusert und dann mit 3-1 Zucker aufgekocht und ziert. Die waren ein bisschen vom Geschmack so wegen nicht so, wie ich sie erwartet hatte. Und dachte ich, naja, aber die Marmelade war so, toll, weil die Säure rausgekommen ist und der Zucker da war und eine schöne Farbe hatte. So eine richtig schöne Farbe hatte, ja. Und die zweite Charge, und da habe ich gedacht, ach, du tust jetzt nur einen Obstler mit rein. Hast ja, weil ich trinke den nicht. Und peppt das noch ein wenig auf. Und das war natürlich noch einmal ein Sahnehäubchen drauf, ja. Also man muss ja immer ein wenig ausprobieren, ne?
Ja, sie sind ja da sehr experimentierfreudig, ja, wie ich
die
weiß.
Die Alternative wäre gewesen, jetzt schon für Weihnachten auch so Weihnachtsgewürze, aber da war mir das feine Aroma zu schade.
Mhm.
Und das war jetzt richtig schön und da freue ich mich. Und wir haben die auch gleich, wir machen gleich die Gläser frisch auf und nutzen die momentan, weil auch der Duft einfach so toll ist, ja. Mhm. Also
manchmal ist der Winter zu weit weg, um die besten Sachen so lange aufzubewahren.
Warum denn immer alles für die Zukunft? Jetzt, wir müssen jetzt auch ein bisschen leben.
Jawohl.
Und uns erfreuen. Und,
jawohl.
Ja, oder wenn ein Glas halb voll geworden ist, das ist ja nicht immer schön, weil man das dann sofort verzehrt.
Das muss man sofort aufbrauchen. Ja. Ich habe heuer mal probiert mit Kirschpflaumen.
Mhm.
Da gibt es heuer ganz viele bei uns, an jedem Wegrand wachsen Massen von gelben Kirschpflaumen. Das ein bisschen undankbar bei den Kirschpflaumen ist, oder Grierhal, wie man bei mir daheim sagt, man kriegt natürlich den Kern nicht raus.
Ja.
Und jetzt habe ich mir gedacht, das probiere ich einfach aus. Ich koche die ein ohne Zucker.
Mhm.
Also nur Wasser auskochen. Also eine Stunde lang rühren. Und danach hätte man sie durchpassieren können. Aber ich habe dann einfach die Kerne drin lassen und ich spuck's dann aus beim Essen. Es geht auch.
Ja, geht auch.
Das ist für die Menschen, die noch nicht im Ruhestand sind.
Ja, genau.
Wenn ich mal im Ruhestand bin, dann nehme ich sie alle raus.
Ja, ich meine, klar, das ist, deswegen sind die verpönt, weil sie eben nicht vom Stein lösen. Also oder leicht einkochen, Flottelotte oder wie auch immer, dann könnte man es auch machen. Aber gut.
Und sie sind schon auch leicht säuerlich, das muss man auch sagen. Aber ich mag das. Also Fruchtsäure ist jetzt mir nicht unangenehm. Es muss für mich nicht immer ganz zuckersüß sein.
Und da kommt jetzt wieder meine Ergänzung, mit was Süßem, mit süßen Früchten mischen.
Ja, das würde auch gehen.
Ja, geht auch.
Was fällt Ihnen spontan ein? Was passen würde zu den
Kirschpflaumen? Naja, wir hätten ja, also jetzt hätten wir ja auch die Zwetschgen oder Pflaumen, die ja zuckerhaltig sind, Aprikosen, Pfirsich, wenn jemand hat. Oder vielleicht auch mal, kann man.
Aber die sind zu wertvoll.
Ja, kann man, ja, aber man kann ja mal einen Pfund kaufen auch, ja. Oder man könnte auch, wenn man einen Vorrat eingefroren hat, was dann nutzen. Deswegen ist es immer schön, wenn man was an Früchten eingefroren hat, süße Früchte, ne, und dann kann man die nutzen.
Genau, jetzt schaue ich schon wieder auf die Uhr, Herr Siegler. 10.51 Uhr, jetzt geht wirklich die Gartensprechstunde mit Ihnen allmählich am Ende zu. Sie haben es schon angesprochen, Ihre Nachfolgerin haben Sie selber empfohlen. Es ist Ihre Kollegin, die Isolde Keil-Vierheilig, auch von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Die werden wir in der nächsten Stunde persönlich kennenlernen und sie wird uns auch ein bisschen was über sie erzählen. Aber zum Abschied vom Hubert Siegler würde ich jetzt gern mal nochmal in ein Hörermail reinhören diesmal.
Mhm. Herr Siegler kann so gut erklären, Zusammenhänge aufzeigen, so respektvoll beobachten und beschreiben und ist dabei immer einladend, ermutigend, nie belehrend, ein großartiger Freund und Kenner der Natur und Genießer obendrein. Er wird uns sehr fehlen. Ein ganz herzliches Dankeschön. Vergeht's Gott auch von uns.
Das war von Fritz und Dorothea Ortner. Gelesen hat's der Andreas Istner.
Ja, viel schön. Also das, ja, es ist schön, wenn man ankommt. Ja.
Das, glaube ich, haben Sie also zu 100% geschafft, Herr Siegler. Wie gesagt, weltweit geht Ihr Ruhm um die Welt. Und ich kann nur hinzufügen, alles Gute für Sie, weiter viel Freude in Ihrem Garten. Und um mit Ihren eigenen Worten zu sprechen, das haben Sie ja öfter mal gesagt, immer ein gedeihliches Wetter wünsche ich Ihnen.
Dankeschön. Und ich denke, auch der Garten hält jung. Garten ist ja nicht nur mit Mühsam und Arbeit verbunden, sondern ist auch für die Psyche wichtig, zum Entschleunigen wichtig. Und wer einen Garten hat oder dann auch draußen in der Natur sich aufhält, der hat eine gute Grundstimmung.
Ja.
Da ist der Mensch einfach, ein netter Mensch meistens, der mit Natur und mit Garten zu tun hat. Das sind alles nette Menschen.
Das ist meine Erfahrung auch, Herr Siegler.
Ja.
Weltweit habe ich die gemacht.
Ja,
also das
schön.
Ist wirklich toll. Und Herr Siegler, ich kann bloß sagen, wenn Sie jetzt rausgehen, wird Ihnen meine Würzburger Kollegin, die Frau Knaf, noch einen kleinen Abschiedsgruß vom BR Heimat überreichen. Ich hoffe, er wird Sie ein paar Tage lang noch an uns erinnern.
Vielen, vielen Dank, sage ich dafür. Und wie gesagt, ich habe es alles gern gemacht. Und es war einfach schön, mir hat es immer Spaß gemacht. Also muss ich ganz klar sagen, ich bin immer gern hier reingekommen. Und egal, was für Fragen waren, also entweder man konnte sie beantworten oder man hat ein bisschen noch ein wenig nachrecherchiert. Ich habe auch mal zugegeben, wenn ich es nicht weiß.
Kann man auch?
Ja, mein Gott. Man
Sie
lernt
sind kein Zacken aus der Krone gebrochen damit.
Also ich mache momentan noch ganz viele Führungen auch bei uns in der Gartenakademie oder für unsere Schaugärten. Und da kriegt man auch immer mal einen Tipp. Und das ist so schön, wenn du immer noch mit 66 auch noch weitere Tipps kriegst und die umsetzen kannst.
Und das war jetzt nochmal der letzte gute Tipp von Hubert Siegler. Wenn Sie ihn nochmal sehen möchten, persönlich kennenlernen, machen Sie eine Führung in der Gartenakademie. Das ist noch Ihre Chance. Das war die Gartensprechstunde mit dem Hubert Siegler. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Isolde Keil Vierheilig. Und wenn Sie eine Frage an unsere neue Gartenexpertin haben, dann können Sie es jetzt gleich schreiben an studio@br-heimat.de. Heute Ihre Adresse für alles rund um den Garten.
BR Heimat, habe die Ehre.
Heute zum ersten Mal mit der neuen BR Heimat Gartenexpertin Isolde Keil Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Sie hat eine Vorliebe für besondere Düfte im Garten. Und gleich werden wir es ein bisschen näher kennenlernen. Sie hören die Gartensprechstunde mit der neuen BR Heimat Gartenexpertin Isolde Keil Vierheilig. Und wer zwischen 10 und 11 schon zugehört hat, der weiß, dass der Hubert Siegler soeben aus dem BR Heimatstudio in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Und seine Nachfolgerin begrüße ich jetzt in unserem Würzburger Studio. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich jetzt da sein darf.
Mit dem Herrn Siegler, Frau Keil Vierheilig, haben wir es ja mit einem ausgewiesenen Obstbaufachmann zu tun gehabt. Es hat ja jeder ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Ich weiß, dass Sie als Zierpflanzengärtnerin eine Ausbildung gemacht haben, aber seither haben Sie ja viele andere Interessen auch noch kultiviert, gell?
Ja, das ist richtig. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon 30 Jahre in der Bayerischen Gartenakademie und dadurch, dass ich so viele Kollegen auch hatte, die unterschiedliche Schwerpunkte hatten, habe ich natürlich eine ganze, ganze Menge gelernt. Auch unter anderem von Herrn Siegler, den ich schon im Unterricht damals in der Technikerschule hatte.
Ach ehrlich, oder? So lange kennen Sie sich schon. Und Sie haben ja auch privat einen Obst- und Gemüseanbau daheim. Erzählen Sie uns ein bisschen, was man in Ihrem Garten alles findet.
Ja, dann fangen wir gleich mal mit dem Obst an. Da habe ich einen Quittenbaum, dann habe ich eine Aprimiere, also so eine gelbfleischige Zwetschge. Dann habe ich auch einen Säulenapfel, zudem eine ganze Menge Beerensträucher, vor allem rote Johannisbeeren, aber auch schwarze Johannisbeeren, die Aronia, die Apfelbeere, Stachelbeeren, ja, also vor allem das Beerenobst, aber auch Himbeeren und Brombeeren.
Mhm. Wie groß ist denn Ihr Garten, dass es alles neu passt?
Ja, wir haben das Glück, dass wir zwei Gärten zusammenlegen konnten, sodass es jetzt fast 500 Quadratmeter sind.
Wow. Und Gemüse auch, oder?
Gemüse habe ich auch. Da habe ich ganz viel Tomaten. Also jedes Jahr leider immer so um die 30 Pflanzen. Wo meine Familie sagt, was willst du mit den vielen Tomaten? Aber es sind halt auch über 20 Sorten.
Ja, und Tomaten haben wir noch nie zu viele.
Ja, finde ich nämlich auch.
Absolut.
Und wir müssen ja alles ausprobieren. Und von daher, das macht auch sehr viel Spaß eigentlich.
Also über die Tomaten würde ich gern später noch ausführlich mit Ihnen reden. Aber als Ärztin interessiert uns natürlich schon auch ein bisschen was, wo Sie eigentlich herkommen. Und da weiß ich, dass Sie in Würzburg-Heidingsfeld aufgewachsen sind und da auch wohnen. Wie sagt man eigentlich zu Heidingsfeld, wenn man von da ist?
Hetzfeld.
Also die meisten
das
von uns,
Städtle in der Stadt.
Die meisten von uns kennen es nur aus dem Verkehrsfunk, aber es war irgendwann wirklich eine eigene kleine Stadt, gell?
Ja, das ist richtig. Und dann sind wir aber auch später, also viel später, dann auch nach Würzburg eingemeindet worden, haben die Straßenbahn gekriegt, die wir leider nicht mehr haben, und haben unseren Stadtwald abgegeben.
Oh, Aber dafür haben hoffentlich viele Menschen, obwohl es ein Städtchen ist, einen eigenen Garten.
Ja, doch. Also es gibt auch überraschenderweise immer so Hinterhöfe. Und da sind oft auch kleine Gärtchen dabei oder auch insgesamt viele Pflanzen dann. Ja.
Mhm. Hatten Ihre Eltern eigentlich auch schon einen Garten?
Ja. Etwas abseits hatten wir einen sehr großen Garten, war ein ehemaliger Weinberg. Damit war es eigentlich schon immer heiß und trocken.
Mhm.
Ja.
Und da haben Sie Ihre allerersten Gartenerfahrungen gesammelt,
ja,
vermutlich, gell?
Ja, weil meine Mutter hat auch immer gern so ein bisschen gegartelt, sage ich mal. Also wir hatten dann schon immer Gemüse, wir hatten auch verschiedene große Streuobstbäume dann da drin, Nussbaum und auch viele Blumen.
Mhm. Und welche Rolle hat denn der Garten in Ihrem Familienleben gespielt?
Ja, früher war es fast ein bisschen lästig, sage ich mal. So als Kind und Jugendlicher musste man immer mitgehen. Aber es hat sich einfach total entwickelt und ich habe dann auch meine Berufswahl ja auch dementsprechend gewählt, dass ich in die grüne Branche reingegangen bin. Und ja, wenn man da so ein bisschen drin ist, dann kriegt man irgendwie Lust auf mehr. Ja, so hat sich das auch entwickelt und mittlerweile auch mein Mann, der früher gar nichts damit zu tun hat oder sehr wenig, der hat jetzt auch Lust und sagt, oh, da könnte man doch mal das noch kaufen oder da noch eine Pfingstrose oder so. Mhm. Also da entwickeln sich einfach auch, ja, das entwickelt sich einfach auch.
Das
oder auch die Tochter fängt an, ja.
Also Suchtfaktor klingt negativ, aber es ist schon so, dass wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, dann will man mehr davon. Und wenn Dinge gut schmecken, dann will man auch mehr davon. Und
richtig.
Das gilt ja absolut für die selbst angebauten Sachen.
Genau, ja.
Mhm. Was macht Ihnen dieses Jahr besonders viel Freude in Ihrem Garten?
Eigentlich sehr viel, weil es so üppig gewachsen ist.
Mhm.
Also das schon.
Durch den vielen Regen jetzt.
Ja, gell? Wobei mittlerweile ist mir der Regen ein bisschen lästig und die ersten Krankheiten kommen. Der Herr Siegler hat es auch schon angesprochen. Gerade eben so Kirschessigfliege an Brombeeren, an den Heidelbeeren, das wird problematisch. Oder auch die erste Kraut- und Braunfäule an den Tomaten kommt.
Da reden wir noch ausführlich drüber, weil das natürlich eben, sagen wir mal, für jeden, der nicht gerade in Unterfranken wohnt, jedes Jahr ein großes Thema ist. Wie ist es mit der Kraut- und Braunfäule an Tomaten? Welche Sorten gibt es, die man trotzdem pflanzen kann? Und später reden wir dann über die Düfte im Garten. In Bayern haben die Sommerferien angefangen und viele von uns lechzen nach Sonne, aber die Natur freut sich über den Regen. Das hört man öfter mal in letzter Zeit im Wetterbericht. Und tatsächlich, ich habe gerade im Monatsprotokoll des DWD für meinen Heimatort nachgeschaut, wir sind im langjährigen Mittel immer noch 30% im Minus. Das heißt, es hat 30% immer noch weniger geregnet als in durchschnittlichen Jahren in Südbayern. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Unterfranken ausschaut, aber wahrscheinlich noch extremer, oder?
Also wie es jetzt genau aktuell ist, weiß ich nicht. Aber bei uns ist natürlich in Unterfranken grundsätzlich immer alles viel zu trocken. Und gerade wenn wir jetzt wirklich auch Wochen haben ohne irgendeinen Regen, da vertrocknet alles und hohe Sonneneinstrahlung. Dann gibt es also sehr viele Sonnenbrandschäden und Trockenheitsschäden. Das ist richtig. Andererseits ist natürlich, weil wir vorhin mal kurz auf die Tomate sind, die freut sich natürlich schon, wenn von oben kein Regen kommt.
Ja, das ist nämlich das Vertragte bei den Tomaten. Unten wäre die Feuchtigkeit recht, aber von oben soll es möglichst nicht kommen. Das ist ein bisschen ein Spezialfall im Pflanzenreich, gell?
Ja, das ist richtig. Deswegen lautet ja eigentlich unsere Empfehlung, dass man sagt, ein Dach über die Tomaten zu bauen, dass sie eben von oben trocken sind.
Mhm.
Wobei ich persönlich mache das nicht.
Ach, gar nicht?
Nein.
Ja, Sie leben in Unterfranken. Sie haben
ja,
beneidenswert.
Das ist immer so, ja,
in den meisten Jahren geht es gut bei Ihnen wahrscheinlich.
Genau.
Gell?
Mhm. Und wo es jetzt mal nicht gut gegangen ist, so, ich war glaube ich letztes Jahr, da hatte ich dann plötzlich Platz für die ganzen Herbstsalate, weil ich dann vorher schon abräumen musste.
Ja, da haben Sie das Positive rausgenommen an der Tatsache, dass die Tomaten nicht überlebt haben.
Genau, aber es zeigt sich auch ganz deutlich eben Sortenunterschiede. Deswegen habe ich auch so ganz viele verschiedene, um einfach zu sehen, welche Sorten sind robust gegen die Krautfäule und welche hochanfällig.
Also ich habe es bei mir so, ich habe immer welche unter Dach, damit ich nicht gar keine habe. Aber ich bin, wie vorhin schon gesagt habe, der Meinung, man kann nie genügend Tomaten haben. Und darum habe ich halt auch welche im Freiland. Und da habe ich jetzt schon Ihre Vorgänger immer gelöchert, was sind da die besten Sorten, und habe auch da Experimente gemacht. Mhm. Es kommt natürlich wirklich sehr aufs Jahr an. Aber letztes Jahr war schon ein Härtetest. Also da war es so nass, da haben auch Sorten wirklich Schwächen gezeigt, die, also Phyllovita-Cocktailtomate, hat ja, mir genau. Die Marianne Scheuer-Helkert noch gesagt, ja. Die hat ja noch jeden Regen überlebt, hat den Nachteil, dass man sie nicht nachziehen kann aus den Kernen und dass sie doch, also die Firma lässt sich dieses gute Saatgut schon teuer bezahlen, sage ich jetzt einmal.
Ja, das ist richtig, aber es lohnt sich halt, gerade wenn ich in so einer Gegend bin, wo wirklich viel mit Niederschlägen zu rechnen ist. Mhm. Aber selbst ich habe sie eigentlich immer auch in meinem Sortiment dabei.
Mhm, damit sie immer eine sichere Ernte nur haben, oder?
Ja, genau. Aber es gibt mittlerweile auch doch einige samenfeste Sorten, also wo man selber dann Samen nachbauen kann. Mhm. Zum Beispiel Primabella, Resibella, dann auch Dutting Gold.
Dutting Gold mit DU, oder wie schreibt man
genau.
das?
Genau.
Muss ich gleich mitnotieren.
Ist eine gelbe, wie der Name schon sagt, Gold.
Und ist es eine, also die Primabella und die Resibella, das sind ja beides eher Cocktailtomaten,
ja.
gell?
Die Dutting Gold ist jetzt etwas größer, ist ein bisschen ovaler von der Form und eben gelb. Aber da hatte ich dann sogar, ich glaube, entweder war es letztes Jahr eben, oder vorletztes Jahr, bis in November Tomaten, habe ich gesagt, ich will keine Tomaten mehr sehen.
Ach komm.
Ja, und die Pflanze war grasgrün, hat vor Stärke gestrotzt. Also Wahnsinn. Ja.
Also Dutting Gold, ich habe es notiert. Also,
aber wie gesagt, es ist eine gelbe, auch nicht jedermanns Sache vielleicht. Geschmacklich gibt es sicherlich bessere, würde ich jetzt mal so sagen. Aber man hat halt eine eigene Tomate.
Ja. Also nicht gerade der beste Geschmack.
Naja, so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Es gibt natürlich andere Tomaten, die würziger schmecken. Mhm. Aber ist trotzdem eine gute Tomate.
Also und die Geschmäcker sind auch verschieden.
Auch
manche
verschieden,
mögen es sehr süß, das finden andere jetzt wieder nicht so toll.
Genau.
Ich weiß nicht, wie sind Sie da orientiert?
Das kommt immer auch darauf an, was ich damit mache mit den Tomaten. Also mehr diese kleinen, so die Kirsch- und Cocktailtomaten sind ja oft ein bisschen würziger. Das mag ich eigentlich sehr gern auch. Habe ich dann aber so eine Fleischtomate, zum Beispiel Rose Crush, muss ich jetzt auch mal nennen, ist jetzt auch eine widerstandsfähige, die aber so richtig so pink, rosa abreift. Die hat so einen ganz, ganz feinen, milden Geschmack.
Und die geht auch gut im Freiland, auch wenn es regnet?
Ja, das ist eben auch eine robuste Sorte, aber ist auch wieder eine F1, also leider nicht selber nachbauen.
Dass man nicht nachbauen kann. Also ich habe einmal den Fehler gemacht, da war ich im Bioladen und da gab es die Sorte Risi. Dann dachte ich, ach, das hat doch der Herr Siegler empfohlen, die nehme ich fürs Freiland. Und ich musste feststellen, Risi ist leider ganz was anderes als Resibella.
Ja, okay.
Die hat gleich als erstes schlapp gemacht, als es viel geregnet hat. Im nächsten Jahr habe ich den Fehler korrigiert und habe Resibella und Primabella. Und also die habe ich beide jetzt heuer auch wieder. Und also in meinem Garten habe ich den Eindruck, dass die Primabella, die hat sich irgendwie besser entwickelt.
Ja, das kann durchaus sein. Ja, die sind ja nicht gleich. Und auch vom Geschmack her, finde ich, sind sie ein bisschen unterschiedlich schon. Also das ist schon
kommt
so.
Die haben auch vielleicht manchmal ein bisschen unterschiedliche Bodenansprüche offenbar, oder?
Ja, aber normaler Gartenboden geht eigentlich schon, soll halt nährstoffreich sein. Da würde sich zum Beispiel auch anbieten, was vorhin ja schon im Gespräch immer war, mit der Schafwolle.
Genau.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir so Schafwolle, habe ich von einer Schäferin bekommen oder von einer Schafhalterin. Die habe ich ein bisschen so, mir so ein Stück genommen, wegen auseinandergezogen, ins Pflanzloch mit rein. Es hält das Wasser, wie ja auch schon war, aber es wird ja auch mit der Zeit von den Mikroorganismen umgesetzt und gerade die Tomaten sind ja relativ lang eigentlich auf dem Beet und oft schwächeln die gegen Ende der Saison und werden dann so gelb und da ist halt immer noch ein wenig Stickstoff da, der dann nachgeliefert wird.
Ich nehme immer gern die ganz schmutzige.
Ja.
Dann ist gleich am Anfang auch
noch anderer
Stickstoff
genau.
da. Ja, genau. Ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, also die gelben Blätter, die kommen bei mir gerne immer von unten her.
Ja.
Sagt das irgendwas?
Naja, es ist so, dass die meisten Nährstoffe sich nach oben verlagern, dahin, wo es junges Material ist, sage ich mal, oder junge Pflanzenteile.
Mhm.
Und dadurch wird es von unten her gelb, macht aber eigentlich nichts. Man sagt ja auch, man könnte, oder dass man entblättert immer bis zur nächsten Fruchttraube.
Mhm. Damit auch kein Kontakt zum Boden ist, was auch
genau.
wieder gut ist
genau.
Gegen die Kraut- und Braunfäule.
Genau,
gell?
Auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Und düngen Sie auch nach die Tomaten dann im Laufe der Saison oder wie machen Sie das?
Ja, wenn die mal so 6 Wochen oder so stehen, da gebe ich noch mal ein bisschen Dünger eigentlich. Dazu ist aber auch wieder wetterabhängig, wenn es sehr heiß und trocken ist. Ganz ehrlich, da dünge ich dann nicht. Da ist mir das Wasser eigentlich wichtiger,
mhm.
weil jeder Dünger nützt nichts, wenn kein Wasser da ist. Und ja.
Also ich habe auch schon mal von jemandem gehört, die langjährige, erfahrene Tomatenanbauerin ist, gegen Ende, also wenn die anfangen abzureifen, dann sollen sie hungern und dürsten. Ich weiß nicht, wie ernst das zu nehmen ist. Was sagen Sie als Fachfrau?
Das würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Man macht es ja an sich, wenn die Ende der Saison ist, dass man nicht mehr düngt. Das macht man sowieso. Aber wenn es sehr trocken ist, also würde ich schon der Pflanze immer wieder mal Wasser geben. Mhm. Also das mache ich schon auch, ja.
Also Ende der Saison wäre erst ja im Oktober dann. Also
ja, so mhm. Mitte, Ende September fängt es dann eigentlich an. Dann sind ja auch die Nächte in der Regel kühler.
Noch die kühler als jetzt schon.
Ja. ja. Oder die Temperaturen einfach nicht mehr so heiß, die Sonneneinstrahlung nicht mehr so stark. Und da verbrauchen die Pflanzen auch nicht mehr so viel. Die sind nicht mehr im Wachstum eigentlich.
Mhm. Und es ist ja schon so, also dass, wie gesagt, also wenn es dauernd regnet, ist eigentlich für alles Gemüse nicht so günstig, wenn die Blätter nicht mehr trocken werden, gell?
Ja, weil einfach Fäulnis verstärkt auftreten kann oder auch Schimmel und also das schon. Und die Schnecken sind natürlich auch angelockt, selbst bei uns im trockenen Unterfranken.
Gerade wollte ich sagen, haben Sie jetzt auch schon Schnecken?
Ja, ja
das war
leider.
Immer unser Running Gag mit Hubert Ziegler.
Ja, leider eben schon.
Mhm.
Und da merkt man erstmal, dass da doch welche da sind und die Schnecken, die verziehen sich halt auch, wenn es trocken ist
mhm.
und kommen dann, wenn die Feuchtigkeit da ist. Und dann merkt man erstmal, wie viel eigentlich da sind.
Ja. Ja, und mein Tipp, also unbedingt schauen, dass die nicht zu viele Eier legen können.
Das ist richtig.
also ja. Das ist bei uns im Süden der beständige Kampf. Und jetzt fängt ja dann die Paarungszeit an bei den Nacktschnecken. Im Spätsommer geht es ja los. Also jede Ritze, wo Eier liegen könnten, so viel es geht durchkontrollieren, weil das sind dann gleich ganze Packen und wenn man die loswird, dann haben wir schon gut vorgesorgt.
Ja, genau, das ist richtig. Und deswegen auch, gehen wir auf die Vorgängerin vom Herrn Ziegler, die Frau Scheu-Helgert hat immer gesagt, wenn man umgräbt, dann erst irgendwann um Weihnachten oder wenn der Boden einfach Kühlschranktemperatur hat. Weil wenn man das vorher macht, Sie sagen selber, die Schnecken legen ihre Eier ab. Habe ich schon umgegraben, da sind wunderbare Spalten, wo die Schnecken ihre Eier ablegen. Und ich schaue das nie mehr an.
Nee, das finden sie nie wieder. Und
genau.
Erst im nächsten Jahr merken sie es. Genau.
Genau. Und deswegen so spät wie möglich umgraben.
studio@br-heimat.de, das ist die Adresse, die schon rege genutzt wird heute mit den Fragen an unsere neue Gartenexpertin, die Isolde Keil-Vierheilig. Und da kommt gerade ein Mail rein aus Hessen, aus Geisenheim. Da schreibt uns der Dietrich Oschmann, dass bei ihm die Mirabellen alle aufplatzen und faulen. Warum, schreibt er,
Frau
Keil-Vierheilig.
Also momentan platzt eigentlich alles auf und fault dann, einfach weil jetzt so viel Feuchtigkeit nachkommt und die Früchte ja eigentlich durch die vorherige Trockenheit schon eine relativ harte Schale ausgebildet haben oder Fruchthaut.
Mhm.
Und jetzt kommt das Wasser nach und das Innen will weiter wachsen, das Außen hält zu, also platzt es.
Ah.
Also es ist eigentlich eine ganz simple Antwort. Ja, aber das ist...
kann man eigentlich nichts machen, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Also wir hatten noch eine Hörerfrage, die ist per Telefon reingekommen aus Südtirol. Da fragt eine Hörerin, bei ihr platzen die Fleischtomaten unter Dach, platzt die äußere Haut leicht auf jetzt gerade. Und sie hat geschrieben, dass die sind noch nicht richtig reif und bittet um einen Rat, wäre es besser, die jetzt fast reif runterzunehmen oder kann man die noch hängen lassen?
Also Sie sagen jetzt unter Dach. Ist natürlich insofern, dass kein direkter Regen draufkommt, aber trotzdem, wenn man gießt und hohe Luftfeuchte, die macht es ja dann eigentlich auch, dass es dann platzt. Also gerade die Fleischtomaten, weil sie eben so groß auch sind, die platzen eigentlich recht häufig gerade oben dran auf. Ich würde sie runternehmen, weil die Gefahr ist, dass da, wo es geplatzt ist, dass auch durch hohe Luftfeuchte, dass es faulen anfängt. Mhm. Also lieber runterholen, irgendwo in der Wohnung nachreifen lassen.
Mhm. Die würden dann schon und am besten mit reifen Äpfeln, heißt es ja immer. Geht es da auch? Wer schon reife Äpfel hat?
Ja, das mag sein, aber also das geht schon, klar, weil das, die Äpfel scheiden ja das Ethylen aus. Das ist ja ein sogenanntes Reifegas. Aber auch so geht es eigentlich relativ flott, eigentlich, dass sie nachreifen. Gerade wenn die Tomaten schon ein bisschen so einen Anflug von Rot haben, dann geht es eigentlich relativ schnell.
Jetzt haben wir eine Frage von der Margarete Ost. Sie hat eine Frage zu Aronia. Sie schreibt, dass sie bei ihr schon dunkelblau sind und die Träubchen das Haupt nach unten neigen. Aber die Süße fehlt mir noch etwas. Sie haben ja vorhin angesprochen, dass Sie selber auch Aronia haben. Und darum wird die Frau Ost gern von Ihnen wissen, wann man da den richtigen Erntezeitpunkt findet.
Ja, da halte ich mich jetzt wieder mal an meinen Kollegen Herrn Siegler. Von dem habe ich nämlich das alles gelernt. Auch die Reife ist eigentlich dann erreicht oder auch die Süße dann eher, wenn die Beerchen anfangen, langsam einzuschrumpeln. Das dauert also noch. Mhm. Aber die Gefahr ist natürlich, dass die Vögel schneller sind oder eventuell auch die Kirschessigfliege. Und da bietet sich's jetzt an, dass man diese ganzen Fruchttrauben in so Arganza-Säckchen einpackt. Genau, dann kommt auch kein Schädling hin, also wie Kirschessigfliege oder auch Wespe oder so. Die kommt nicht hin, auch kein Vogel kann es abholen. Und die sind aber noch geschützt. Unter diesem Sack oder in diesem Säckchen.
Jetzt bei Kirschessigfliege, denkt man, dass die hauptsächlich Kirschen befallen. Jetzt haben wir aber schon gehört, halt, Sie haben schon genannt, die Brombeeren, die Himbeeren, jetzt die Aronia. Was befallen die noch alles?
Ja, also vor allem auch, haben Sie schon können gesagt? Sie eventuell auch befallen. Ja, also eigentlich alle weichhäutigen Früchte. Bevorzugt dunkle Früchte, wie Trauben zum Beispiel auch oder Holunderbeeren. Und das Gemeine ist halt, dass die nicht die überreifen Früchte nehmen, sondern dass die in die reifenden Früchte gehen.
Und bevor sie richtig gut sind.
Genau, dann. Die Kirschessigfliege, die hat nämlich am Legestachel hat die so eine Sägewespe oder Säge dran und dann sägt die sich praktisch in diese intakte Fruchthaut rein und legt dann ihr Ei ab.
Ach, gemein.
Ja, weil unsere normalen Obstmückli, wie man so sagen, ja.
Die Obstmückli.
Ja.
Sag mal in Unterfranken.
Ja, das sind nicht? Obstmückli, genau. Die kommen ja eigentlich nur vor, wenn das Obst überreif ist. Oder
Fruchtfliegen,
ja,
die
Fruchtfliegen, ja, genau. Ja.
Genau, habe ich erraten.
Obstmückli, ja.
Sehr nett. Aber woran erkennt man eigentlich, dass jetzt das Kirschessigfliege ist, wenn das Obst nicht richtig reif wird? Das kann ja unterschiedliche Ursachen haben.
Ja, das ist richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Brombeere oder an eine Herbsthimbeere gehe und ich sehe schon, oh, die ist irgendwie so zusammengefallen oder ich pflückse, sie ist sehr weich und ich habe sofort den Safttropfen in der Hand, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass da die Kirschessigfliege schon da war. Oder an Heidelbeeren, wenn ich so eine Beere nehme und die hat so eine eingedrückte Stelle irgendwie, wo ich mir denke, was da passiert, gar nicht mehr so prall. Auch da ist dann, wenn man das ein bisschen vorsichtig wegmacht, die Haut, dann wird man da auch diese Made meistens sehen. Ja, nicht so lecker. Deswegen regelmäßig durchpflücken, am besten alle 2 Tage, also nicht hängen lassen. Notfalls einmal einfach knapp reif ernten. Wenn ich Erntegut habe, am besten in den Kühlschrank. Weil falls sie schon drin ist, kann sie sich einfach nicht so schnell weiterentwickeln. Ja.
Genau. Und jetzt haben Sie gesagt, die Organza-Säckchen, das geht halt bei Sachen, wo ganze Trauben zusammenhängen. Bei Himbeeren oder Brombeeren kann man ja nicht jede einzelne Frucht jetzt in ein Organza-Säckchen packen. Aber gäbe es da auch irgendwie Netze, die man drüber legen kann, die dicht genug sind?
Also man könnte zum Beispiel Kulturschutznetze nehmen. Da gibt es, was man auch für Gemüse nimmt, also so ganz feine, diese speziellen Netze. Die haben nur Durchmesser von 0,8 mal 0,8 Millimeter. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber ja, Organza-Säckchen schon auch. Es gibt nämlich auch größere, die man so gerade bei Himbeeren, die sind ja oft, dass die nur am Ende praktisch so mehrere Früchte haben, ja, dass genau. Man das da so komplett.
Dann kann man es drüber stülpen.
Aber eben ja, mit diesen Gemüsefliegennetzen kann man es auch komplett einnetzen. Ja.
Der Garten ist so ein vielfältiges Instrument der Freude, hätte ich bald gesagt, für alle Sinne. Die Sachen, die man selber angebaut hat, die schmecken einfach viel besser. Wenn man rausgeht, dann hat jeder Tag einen anderen Duft. Und ich weiß von der Isolde Keil-Vierheilig, dass sie auch sehr duftorientiert ist. Sie haben, glaube ich, auch gern bestimmte Düfte im Garten und kultivieren die auch, gell?
Ja, ich liebe einfach, das in den Garten zu gehen und erstmal die Vielfalt zu sehen, aber auch gleichzeitig die Vielfalt zu riechen. Wir haben zwar jetzt Sommer, aber das, was mich im Winter am meisten, gleich am Eingang, da habe ich eine Winterduftheckenkirsche, Lonicera purpusi heißt die. Und wenn ich da diese Blüten rieche, da geht das Herz auf.
Eine also, Winterduft-Heckenkirsche. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ja, ist leider auch relativ selten zu finden in den Gärten, weil man den Fokus eigentlich eher auf den Sommer legt. Mhm. Aber ich hatte das Glück, dass das in dem Garten schon drin war, als wir den übernommen haben. Und das ist ein Traum, wenn man einfach im Eingangstor, wenn man diesen Duft riecht. Der riecht richtig zitronig. Also und das im Winter, also es ist so toll und da sind auch schon die ersten Hummeln immer dran.
Also im ausgehenden Winter dann praktisch,
naja,
ist das, oder?
Bei uns fängt es eigentlich im Januar, Februar ist der in Blüte.
Wahnsinn.
Ja.
Also können Sie es bitte nochmal sagen, ich muss es gleich wieder mitnotieren.
Ja, das ist die Winterduftheckenkirsche, Lonicera purpusii.
Und kann man bestimmt heutzutage im Internet, im Pflanzenhandel ja, relativ leicht bekommen, oder?
Jawohl.
Ist sie schwer zu ziehen?
Nee, eigentlich nicht. Die wächst sogar recht üppig. Da wird auch angeraten, die immer wieder auszulichten, weil sie einfach so vital ist und ja, einfach kräftig wächst. Also manchmal sahmt sie sich sogar aus. Dann habe ich noch eine zweite nebendran, die habe ich dann auch schon verschenkt.
Und was duftet bei dir? Die Blüten, oder?
Die Blüten. Mhm. Das sind so kleine, ja, wie bei der Heckenkirsche, bei dem Geißblatt. So Röhrchen irgendwie, so, also ganz, ja, hübsche Blüten und die sind dann so klein, so 1,5 Zentimeter oder 1 Zentimeter, ganz so cremeweiß und eben dieser Zitronenduft ist einfach ein Traum.
Also das klingt wirklich toll.
Ja.
Aber meistens denkt man ja schon an Sommer und ich muss sagen, ich bin in meinem Garten ein bisschen enttäuscht dieses Jahr, weil durch den vielen Regen duften die Sachen auch nicht so wie sonst, bilde ich mir ein.
Ja, das ist richtig, weil einfach bei Sonne, bei Trockenheit, da werden auch die ätherischen Öle in den Blättern, vor allem, also wenn man jetzt auf Kräuter geht, in den Blättern, dann sind die intensiver mit der Sonneneinstrahlung. Und dann ist manchmal wirklich nur, wenn man einfach drüber streift oder mal hängen bleibt mit der Hose oder so oder mit dem Bein, dann verströmen die schon ihre Düfte. Mhm. Und das ist schon toll. Also gerade so Kräuter oder so, die oder auch Minzen, die verwende ich nicht alle in der Küche oder so. Aber die brauche ich einfach so für einen Duft.
Oder auch beim Durchgehen.
Ja, oder auch beim Lavendel einfach mal so drüber streichen und einatmen. Ja, ist einfach toll.
Also Sie haben mir geschrieben, dass bei Ihnen oft auch mal der Tag schon im Garten beginnt.
Der Tag beginnt im Garten, ja, an den Tagen, wo ich natürlich nicht auf der Arbeit bin. Ja, genau. Da ist richtig, da beginnt der Tag. Zum einen nehme ich meinen Kaffee mit und das ist also auch schön. Also ich liebe ja Kaffeeduft, ja, muss ich schon sagen. Und frisch geröstete Kaffeebohnen, also den mahle ich auch selber erst, bevor er dann mit dem Handfilter gefiltert wird.
Aha, eine Feinschmeckerin.
Ja, das ist auch besonders. Also das mag ich auch, das belebt den Tag. Und wenn es einem gut geht, dann tut entweder so ein Kaffeeduft oder eben so ein zitroniger Duft, der tut mir persönlich eigentlich recht gut.
Mhm. Ja,
das mag ich sehr gerne.
Und gibt es auch Düfte im Garten, die Sie nicht so mögen?
Ja, das habe ich Gott sei Dank nicht. Und zwar gibt es spezielle Duftrosen. Klar, der eine oder andere mag es oder macht auch irgendwie Rosenwasser oder Rosenmarmelade von. Aber wenn ich so einen intensiven Rosenduft habe in der Nase, da könnte ich davonlaufen. Also das mag ich gar nicht.
Also ich habe in meinem Garten ja viele Wildpflanzen und unter anderem auch das Rupprechtskraut. Das sagt jetzt vielleicht nicht eben was, aber das ist ein Storch, gehört zu den Storchschnabel. Also Sie kennen es natürlich. Und wenn ich Gäste habe, dann sage ich manchmal fast die mal ganz vorsichtig an, aber wirklich nur vorsichtig. Das ist, die haben ganz hübsche kleine rosa Blüten und deswegen lasse ich auch immer ein paar, aber man darf sie wirklich nicht berühren. Das ist ein, die stinken wirklich.
Okay.
Und ja, darum heißt es auch stinkender Storchschnabel. Und ich denke mal, man redet immer so viel über die Düfte im Garten und mit vollem Recht natürlich, aber eigentlich ist es auch erstaunlich, was Pflanzen für wirklich unangenehme Düfte manchmal zustande bringen.
Ja, das ist richtig, aber auch das hat einen Sinn. Also es gibt ja auch welche, die durch ihren stinkenden Duft auch Insekten anlocken, das dann wieder wichtig ist, auch für die Befruchtung oder einfach die, für die Vermehrung zur Samenbildung. Ja. Mhm.
Und haben Sie jetzt eigentlich auch einen aktuellen Lieblingsduft im Garten, wo Sie sich, wo Sie immer wieder hingehen?
Also momentan, wenn die Sonne scheint und ich an meinen Brombeeren vorbeigehe, das mag ich ja jetzt wirklich. Also momentan ist es echt gut. Sind dann die Früchte, weil auch das einfach durch Sonneneinstrahlung, da hat man so diesen, ja, man schmeckt es einfach schon. Oder, ja, nur gestern bin ich bei meiner Mutter rein, die hat gerade eben auch Zwetschgen- und Apfelmarmelade gemacht, wo ich mir denke, oh, das riecht aber richtig gut.
Das ganze Haus
duftet,
gell?
Also das ist so, ja, oder so, so ein frischer Zwetschgenkuchen oder sowas. Mhm. Ja, das ist schon was sehr Feines.
Und ich finde, dass auch Gemüse manchmal gut riecht. Zum Beispiel, wenn man eine Gurke aufhobelt, das muss man riechen. Und wenn man eine gekaufte Gurke aufhobelt, die schmeckt manchmal gar nicht so schlecht. Aber also ich rieche da nichts. Vielleicht habe ich ein bisschen unterentwickelte Geruchsnerven.
Ja, aber das stimmt schon. Eine Gurke aus dem Garten, das ist wirklich so diese Frische, die dann kommt. Also da geht man unten zur Haustür rein und im zweiten Stock wird Gurke geschnitten und das riecht man einfach.
Genau, so muss es sein. 11.51 Uhr ist es und eine Hörerfrage bringen wir noch unter heute. Und zwar kommt die von der Annemarie Heckel. Sie hat Probleme mit einem Unkraut, was bestimmt viele von uns kennen, und zwar Hirsegras. Habe ich kürzlich auch bei uns auf dem Friedhof ganze Flecken gesehen. Wirklich was sehr Ausbreitungsfreudiges. Und jetzt würde sie gerne von Ihnen wissen, wie kann ich jetzt mit Chemie wieder loswerden? Was sagen Sie zu dieser Frage?
Also Chemie im Garten hat meiner Meinung nach gar nichts zu tun. Und ich kenne das auch mit dieser Hirse. Ich kenne das auch mit anderen Unkräutern. Und es ist wichtig, dass ich rechtzeitig an diese ganzen Sachen rangehe. Wenn die noch keine Blüten haben, wenn noch keine Samen angesetzt sind, das ist das Allerwichtigste, dass ich da schon agiere und eigentlich das ganze Jahr über und auch im Winter über, wo man denkt, oh, das Wetter ist nicht so schön, es ist kalt. Unkräuter verschiedenster Art, die brauchen keine Wärme, sondern die wachsen auch schon bei 2 Grad, bei 5 Grad, wie die Vogelmeere zum Beispiel. Mhm. Die ist auch im Winter immer grün und wächst weiter, bildet Samen. Also es gibt nichts, Chemie hat im Garten gar nichts verloren.
Aber wir haben die Möglichkeit, wie Sie sagen, frühzeitig einzugreifen. Also nicht warten, bis alles ausgesamt hat. Da gibt es immer diesen alten Spruch, das muss man 7 Jahre büßen.
Richtig,
mir, ja. Mir ist es mal mit Sauerklee passiert in einem Gemüsebeet. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wirklich, den habe ich einmal übersehen und jahrelang immer in dem Beet kam Massen von Sauerklee. Seit der bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden.
Genau, das ist ein Null-Toleranz-Unkraut.
Ja, genau, absolut. Und bei der Hirse ist es genauso. Wann werden denn da die Samen reif? Wie lange haben wir noch Zeit, dass wir gegen die vorgehen?
Also bei mir sind die schon da, weil ich habe Hühner auch im Garten und die sind jetzt, weil ich eben auch keine Zeit hatte und die sind Gott sei Dank jetzt fleißig dran und holen sich die Samen darunter.
Also die, an die Hühner kann man es verfüttern?
Ja.
Ach, das ist ja auch, dann haben Sie ja doch einen Sinn auf alle Fälle.
Ja, ja, ja.
Genau. Also, wir schauen, dass wir unser Unkraut immer jäten, bevor es Samen bildet, am besten bevor es Blüten bildet, weil sonst übersieht man es leicht, dass jetzt die Samen sind. Und mit diesem Tipp, den wir uns alle zu Herzen nehmen, darf ich Sie für heute verabschieden, Frau Kai-Vierheilig. Danke Ihnen ganz herzlich für diese gelungene Premiere.
Ja, hat mich auch gefreut. Genau.
Gut, wir hören uns in Zukunft jedes Monat mal, bis in den November rein.
Genau, jawohl, da freue ich mich schon drauf.
Ich auch. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute bis zum nächsten Mal und wie hat der Herr Siegler gesagt, und gedeihliches Wetter.
Vielen Dank. Das wünsche ich allen Zuhörern auch.